beziehungsweise sag doch Adieu, nämlich zu der aktuellen Nachrichtensendung bei Radio Blau, eurem freien Radio in Leipzig und Umgebung.
Wird die abgesetzt?
Nö.
Für heute?
Ist nur zu Ende.
Ah.
Die ist für heute quasi zu Ende und damit herzlich willkommen zum Linkstränenradio, eurem zweiwöchigen Politmagazin bei Radio Blau. Es herrscht Freitag. Hallo, ihr.
Hi.
Guten Tag.
Freitag vor Weihnachten.
Das ist ein bekanntes Lied. Bong Mu.
Also sagen wir quasi heute auch Adieu mit dieser Sendung.
Wir sagen dann in einer Stunde auch wieder Adieu.
Ja.
Bis dahin gibt's einiges zu tun.
Es gibt einiges zu tun, ja.
Mhm. Ach, so. Haben wir's ja.
Wie war's?
Bei was?
So die Woche? Die letzten zwei Wochen?
Die letzten zwei
seit
Wochen.
Seit wir uns gesehen hatten?
Ja.
Hier?
Mhm. Es ist viel passiert. Nichts bleibt mehr gleich.
Das kann man immer sagen.
Nichts bleibt beim Alten.
Sachsen wird beherrscht von einem neuen Ministerpräsidenten. Das kann man, glaube ich, sagen.
Der gar nicht so neu ist.
Der ist gar nicht so neu, ne? Den kennt man fast schon.
Hm? Ein Stück Stabilität wieder errungen. Aber das ist zu sagen, ist wirklich schwierig, ne?
Ja.
Ja.
Das zu sagen ist schwierig und trotzdem sind es interessante Zeiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Michael Kretschmer, benamst der Ministerpräsident, als Ministerpräsident einer CDU-SPD-Regierung, die aber eine Minderheitenregierung ist und sich Unterstützung erhofft, die sie mit Hilfe von Konsultationen erreichen möchte.
Mit den anderen Fraktionen im Landtag.
Mit allen anderen Fraktionen.
Nee, es ist wohl jetzt wirklich, das muss man nochmal überprüfen, im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass man nicht auf die Stimmen der AfD zurückgreifen will. Das ist auch ein Ergebnis der Diskussion um die Ministerpräsidentenwahl. Und ich habe jetzt noch gar nicht überprüft, ob das jetzt neu reingeschrieben wurde oder schon vor zwei Wochen, glaube ich, war der schon da, oder?
Kann man so einen Koalitionsvertrag noch ändern? Ich dachte, der wäre jetzt schon Grundlage.
Aber der ist abgestimmt worden von den Parteien.
Ja.
Und möglicherweise steht es da drin, ja. Ich guck mir, ich recherchiere das bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht kann jemand eine Belegarbeit dazu schreiben.
Der gilt doch bestimmt eh erst ab dem Moment, wo der Ministerpräsident gewählt ist. Korrekt?
Ja, dann gibt es erst die Regierung, das stimmt.
Hat er denn jetzt schon alle benannt?
Ja.
Ach so.
Ja, ja.
Okay.
Wenig Überraschung, oder?
Mhm. Am Mittwoch war die Wahl. Mhm. Im ersten Wahlgang ist er gescheitert, im zweiten hat es geklappt. Wobei man sagen kann, dass die AfD versucht hat, den sogenannten Kämmerich-Moment aus Thüringen zu imitieren. Also einen Kandidaten, der nicht ihrer ist, mit ihren Stimmen zu unterstützen. Das hat aber nicht funktioniert. Die haben Matthias Berger unterstützt. Der hatte 39 Stimmen im zweiten Wahlgang.
40 im ersten hatte der AfD-Kandidat mehr, ne?
Der hatte 40, so viel wie die AfD-Abgeordnete hat. Und Matthias Berger, das freie Atom, hatte 6 im ersten Wahlgang.
Das freie Atom.
Also muss man es sagen.
Freie Radikal, glaube ich.
Freie Radikal, stimmt.
Radikal bekloppt.
Ja, hast du gesagt.
Was man noch sagen dürfen.
Genau. Dann ist es durchgeflutscht und am Donnerstag wurde das, wie heißt es? Kabinett berufen.
Keine Überraschungen.
Ja, Martin Dulich ist nicht mehr Finanzminister, ne? Der wollte ja nicht mehr. Und stattdessen, wie heißt er?
Na, Piwarz, der vorher Kultusminister war und schon immer im Landtag sitzt, ist jetzt Finanzminister und du meinst
Wirtschaftsminister. Ja, ja.
Dirk
ja
Panther wieder, genau, von Dirk. Der SPD. Die haben quasi gewählt. Der Dirk. Der Dirk aus Leipzig.
Der Dirk macht's.
Aber eigentlich Wessi.
Ah.
Hört man auch.
Das ist natürlich jetzt schwierig.
Das ist schwierig, oder?
Gerade da müssen wir jetzt leider an dieser Stelle die Sendung beenden.
Es gab zwei Überraschungen. Die CDU bietet mehr Frauen auf.
Wo?
In der letzten Regierung war, glaube ich, nur eine CDU-Frau, Barbara Klepsch, Tourismusministerin.
Ah.
Die ist es jetzt wieder. Und neu ist die Frau Geiert, eine doch noch Mit-40erin, die bisher Verfassungsrichterin ist am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Die ist jetzt Justizministerin.
Mhm.
Wurde auch so ein bisschen gutiert. Endlich wieder eine ausgebildete Juristin, die Justizministerin ist, weil Katja Mayer von den Grünen war ja keine Juristin. Und eine Regina Kraushaar, die die Landesdirektion bisher geleitet hat, ist Infrastrukturministerin, CDU, beide CDU.
Hat das was mit Brücken zu tun?
Ja, und mit Wohnen. Sehr gut. Brücken und Wohnen und
ja.
Bauen.
Mhm. Berger wollte ja eine Expertenregierung, ne? Ja. Von wegen, wo du jetzt gesagt hast, endlich wieder Expertise in der Justizerei.
Mhm. An der alle anderen Parteien auch beteiligt sind, von ja, AfD bis Linke.
Natürlich. Mhm. Das ist klar.
Auch eine, die Rede von der Expertenregierung, auch eine herrlich antidemokratische Ideologie, die ja von sich behauptet, sie wäre ideologiefrei.
Richtig, ja. Mhm.
Es ist, glaube ich, immer gefährlich, wenn behauptet wird, es wäre ideologiefrei.
Ja, ja.
Ja, seine Ideologiefreiheit heißt unter anderem ganz viel Personal in der Verwaltung kürzen. Das war so sein Vorschlag. Und ein zweiter war diese ganzen geldfressenden Projekte so hier im Demokratiebereich, das ist ja nie, also ideologiefrei, das braucht niemand, genau, ne?
Auch zur Ideologiefreiheit gehört natürlich, dass man mit der AfD, wie ja, mit jeder anderen Partei auch ganz normal.
Richtig, ne? Der changiert so komisch rum, ne? Also in der Ukraine-Russland-Frage ist er bei Sarah Wagenknecht oder BSW und sonst ist er vielleicht FDP und bei bestimmten Fragen dann wieder CDU, ja.
Das muss diese Ideologiefreiheit sein.
Das muss die Ideologiefreiheit sein.
Mehr Argentinien wagen.
Ja. So kann man sagen.
Unangenehm.
Aber jetzt haben wir ja das alles schon vorweggenommen, was wir in der 512. Sendung theoretisch am Ende gemacht hätten.
Wir greifen es nochmal auf, würde ich sagen.
Ach so. Ja, wir können das nochmal vertiefen, wie das alles genau war und wie sich das angefühlt hat.
Genau, die Farben waren.
Ja.
Natürlich.
Ja. Genau.
Und woran es gelegen hat. Das ist ja immer die Frage,
woran es gelegen hat. Ja. Was die Ursache von allem ist.
Die Grünen.
Ach so.
Was ist mit den Grünen?
Die Windräder. Ach so, nee, das ist so ein
Meme. Ach so, die Ursache,
ein Meme, woran hat die gelegen? Also, ne, so
immer die Grünen. In der Debatte um Wohnungspolitik, die es gestern vielfach gab im Landtag, hat die AfD immer wieder betont, Klimaschutz und Migranten sind an den steigenden Mieten schuld.
Ja, das ist ein Automatismus. Da haben auch VermieterInnen keine Chance.
Also wirklich.
Neubauten, nichts damit zu tun.
Nee. Aber wir
sind einfach nur Spielball der Klimapolitik.
Richtig, ja.
Der gewöhnliche Vermieter.
Das stimmt, ja.
Du warst schon immer.
Das ist ganz furchtbar, ja. Mhm. Aber.
Wir gehen weit weg.
Wir gehen weit weg und zwar ein paar tausend Kilometer, ne?
Schon.
Machen wir aber per Telefonleitung diesmal.
Ja, wir machen das per Telefonleitung. Wir wollen heute in ein osteuropäisches, das ist, glaube ich, kann man sagen, ne? Das ist Osteuropa, ein osteuropäisches Land gucken, nämlich Georgien. Da brennt gerade die Hütte, kann man sagen.
Seit Wochen.
Seit Wochen, kann man auch sagen.
Es gab eine Wahl, die sehr kompliziert ist einerseits, weil es gibt eine amtierende Präsidentin, die quasi die neue Regierung nicht anerkennen kann und tut. Und andererseits gibt es quasi eine neue Regierung, die aber noch nicht so richtig tun kann, aber schon viel ankündigt und Ideen hat, die einem großen Teil der Bevölkerung in Georgien überhaupt nicht gefallen, unter anderem die EU-Verhandlungen bis 2028 auszusetzen, dann aber 2030 auf jeden Fall Mitglied zu werden. Und genau, da wird protestiert, sowohl in Universitäten als auch vor dem Parlament, natürlich vor allem in Tbilisi. Mhm. Und wir telefonieren.
Wir telefonieren und genau, es gibt noch diese ganz komplizierte Situation, das interessiert mich dann auch wirklich gleich. Es gibt diese Präsidentin, die eher proeuropäisch ist, Sura Bice heißt sie, glaube ich. Die wurde von der Bevölkerung gewählt und dann wurde aber dieses Wahlrecht geändert und die Präsidentin, der Präsident neu, wird von einer auserwählten Gruppe aus Parlamentariern, glaube ich, vor allem gewählt.
Kommt mir bekannt vor.
Genau. Und diese Wahl hat am letzten Samstag stattgefunden. Und es ist jetzt natürlich ein sehr rechtsnationalistischer, ehemaliger Fußballspieler, glaube ich, geworden. Der ist jetzt Präsident. Aber sie erkennt das nicht an und sagt, sie ist weiter Präsidentin. Das ist eigentlich eine ganz vertrackte Situation. Und sie hat ja auch eine demokratische Legitimation eigentlich. Ne? Sie haben jetzt zwei Präsidentinnen. Also können wir den Professor Dr. Oliver Reisner ja gleich fragen. Wir telefonieren nämlich nach Tbilisi, in die georgische Hauptstadt, wo, glaube ich, so ein Hotspot der Proteste ist, aber nicht nur.
Ja, das stimmt. Das machen wir.
Wollen wir das machen?
Nach der Werbung.
Dann machen wir das.
Ja.
Ja.
Oder?
Hast du eine lange Werbung für uns?
Ich habe eine.
Das dauert ja, bis die Leitung steht. Dann.
Ich habe ein Weihnachtslied.
Ist ja weit.
Schön.
Ja. Gut.
Gut.
Jetzt wird's kompliziert.
Sicherlich. aber auch christlich. Nee, was? Christmässlich. Christmässlich.
Naja, da steckt ja Christ jetzt mit drin, auf jeden
Fall. Ja, eben.
Bei vielen.
Run DMC, wusste ich auch nicht, wer alles so Weihnachtslieder macht.
Ist das aktuell?
Nee.
Okay, wir starten. Wir haben es gerade schon anmoderiert. Wir schauen heute ein bisschen weiter östlich von Leipzig, nämlich nach Georgien, konkret Tbilisi. Es ist gerade eine schwierige Situation in Georgien. Man sieht doch in Social Media, in den Medien Bilder von sehr großen Demonstrationen, Protesten, vor allem aus der Hauptstadt Tiflis. Dem vorausgegangen sind Debatten um Wahlen, um Wahlfälschung, der Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum, die Forderung nach Neuwahlen von der Opposition und ein aufgekündigter oder erstmal verschobener EU-Beitritt. Die Lage ist angespannt und wir wollen uns so ein bisschen tiefer informieren und haben jetzt Professor Dr. Oliver Reisner am Telefon. Er ist Professor für europäische und kaukasische Studien an der Ilia State University in Tiflis und wir sagen erstmal Hallo.
Hallo, ja. Schöne hallo. Grüße aus Tbilisi.
Wunderbar, genau. Und vielleicht erstmal so zum Annähern die Frage, was machen Sie in Tiflis? Wie lange sind Sie schon dort?
Ich lebe seit 20 Jahren in Georgien, arbeite hier. Zuerst habe ich ein EU-Projekt implementiert zur Integration von Minderheiten. Dann habe ich 10 Jahre bei der EU-Delegation gearbeitet und seit 2015 an der Ilia-Uni bin ich in die Wissenschaft zurückgekehrt, um mich mit dem Kaukasus intensiver auseinanderzusetzen.
Genau, und vielleicht steigen wir ein in das, was wir gerade auch sehen, massive Proteste. Was ist gerade jetzt auch vielleicht vor Weihnachten los in Tiflis und beschränken sich die Proteste eigentlich auf die Hauptstadt? Wie ist Ihre Wahrnehmung?
Nein, die Proteste beschränken sich nicht auf die Hauptstadt. Sie sind nur am sichtbarsten in der Hauptstadt. Dadurch, dass hier die ganzen Medienzentren sind, also die Fernsehstudios, die unabhängigen, die von der, also teilweise der Opposition nahestehen, die Propaganda-Fernsehsender IMEDI, des georgischen Traum, der Regierungspartei, der ist im ganzen Land zu empfangen und auch der öffentliche, also der Georgian Public Broadcaster, der ist auch im ganzen Land zu empfangen, aber weniger die oppositionellen Sender. Ja, aber die ganze, also ein Großteil der Bevölkerung ist auf der Straße am Protestieren, weil die Europaorientierung und die Integration in die EU sozusagen eine Grundlage der georgischen Identität darstellt. Und darum hat es erst nach den Wahlen, die eindeutig manipuliert, nicht frei, nicht geheim und auch nicht gleich gewesen sind, noch keine Proteste gegeben. Aber dann hat der Premierminister Irakli Kobakhidze eine Erklärung abgegeben, dass man eben die Beitrittsverhandlungen mit der EU aussetzen würde bis Ende 2028. Und das hat ihm keiner mehr abgenommen. Das heißt dann eben wirklich, dass der Zug gen Autokratismus weitergehen wird. Also dass es dann eben keine Möglichkeit mehr geben wird, in irgendeiner Form der EU beizutreten.
Wer hat denn die Wahlen manipuliert und warum?
Das hat der georgische Traum gemacht, um an der Macht zu bleiben. Der sogenannte Einsatz von administrativen Ressourcen, wie das hier genannt wird, eben die Kontrolle der Lokalverwaltungen, der Schulen und so weiter durch die Regierungsgewalt ist so durchgängig, dass dann eben die Leute vor die Wahl gestellt werden, dass sie eben entweder bei diesem Spiel mitmachen und dann eben zum Beispiel Wähler, die schon gewählt haben, erneut registrieren, sodass sie mehrmals abstimmen können, sogenannte Karussellabstimmungen. Oder es wurden Leute, die verschuldet sind, denen hat man dann Kredite gegeben. Und dafür musste dann eben die ganze Familie, dass sie dann für den georgischen Traum wählt. Also es sind eben die verschiedensten Methoden zum Einsatz hier gekommen. Es gibt Umfragen, also wenn man aus der Wahl, also von dem Wahlbüro rauskommt, also so Umfragen eben, wie die Leute gewählt haben. Und da hat Edison Research, das ist eine verlässliche Umfrage, hat eben 44% für den georgischen Traum und 53% für die Opposition. Für die Oppositionsparteien, die über die 5%-Hürde gekommen sind. Das heißt also, das Ergebnis wurde genau umgedreht. Und dagegen richten sich dann die Proteste, allerdings eben wirklich erst nachdem der Kobachise, der Premierminister, noch einen draufgesetzt hat und gesagt haben, wir setzen eben diese Beitrittsverhandlungen aus. Denn das wollen große Teile der Bevölkerung nicht, vor allen Dingen die Jungen. Unsere Studenten sind auf der Straße gewesen und die Herausforderung ist jetzt, wie man mit friedlichen Protestmitteln eben eine Partei, die sich an der Macht fest etabliert hat und festhält und weiß, wenn es Neuwahlen geben würde, was eine der Hauptforderungen der Protestierenden sind, dann würden sie wahrscheinlich diese Wahlen verlieren. Da sie jetzt eben wirklich ganz offen gezeigt haben, dass es ihnen nicht um in Würde nach Europa, wie der Wahlslogan des georgischen Traums geheißen hat. Also man tituliert ihn jetzt auch hier den georgischen Albtraum.
Da vielleicht nochmal nachgefragt. Ich habe da in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass also das Verhalten der Polizei, wie es mit den Demonstrationen und Demonstrantinnen umgegangen ist, dass das für georgische Verhältnisse wohl sehr krass ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gab es denn eine vergleichbare Situation so in den letzten 10 oder meinetwegen mehr Jahren schon mal? Oder ist jetzt zum Beispiel, was Polizeigewalt angeht, das tatsächlich eine völlig neue Erfahrung auch für, weiß nicht, die junge georgische Bevölkerung zum Beispiel?
Es gab unter Saakaschwili 2007 einen ähnlichen Fall, allerdings waren da die Proteste nicht so massiv, wie sie jetzt sind und sie waren nicht so lang, so ausdauernd. Also die Übergriffe, die von Sicherheitsbeamten, wo man nicht weiß, wer sie sind, weil sie keine Erkennungsmarken, keine Nummern hatten und so weiter, ob das nicht auch gedungene Schlägertrupps sind, die dann bei einer Amnestie, die noch kurz vor den Wahlen durch das Parlament gebracht worden ist, entlassen worden sind aus dem Gefängnis. Also das ist nicht eindeutig klar. Man hat einige identifizieren können, aber eben es geht darum, die Protestierenden einzuschüchtern, ihnen Angst zu machen, dass sie eben nicht mehr protestieren gehen. Das hat dann eine Gegenreaktion zu einer Gegenreaktion geführt. Man hat dann mit Pyrotechnik, mit Laser Proklamationen am Parlamentsgebäude und so weiter eben seinen Protest sogar noch verschärft. Und dann musste dann die Regierung aufgrund auch des massiven internationalen Echos, haben sie die Strategie gewechselt. Seit mehreren Tagen, jetzt gibt es keine Zusammenstöße mehr auf dem Rustaveli-Prospekt vor dem Parlamentsgebäude. Da ist man dann dazu übergegangen, zu vermeintlichen Redelsführern in die Wohnungen zu gehen und sie individuell zu verhaften oder zu misshandeln. Also wir bewegen uns hier mit ganz schnellen Schritten in eine autoritäre Regierung hier. Nicht? Also die Legitimation der Regierungspartei, die jetzt alleine im Parlament sitzt, weil die ganzen Oppositionsparteien, die vier Oppositionsbündnisse, sich geweigert haben, die Wahlen anzuerkennen und nicht ins Parlament einzuziehen, haben wir jetzt also auch ein nicht legitimiertes Einparteienparlament, das einen neuen de facto Präsidenten ausgewählt hat, der extrem antiliberal ist und ab 29. Dezember dann die einzige noch proeuropäische kritische Stimme, die Präsidentin eben dann ablösen soll. Und da wissen wir nicht, wie das dann ausgehen wird. Also ob man sie dann da mit Gewalt aus dem Präsidentensitz heraustragen wird oder wie das laufen wird. Es wurde verkündet, dass ihre Sicherheitskräfte am Ende ihrer Amtszeit sofort abgezogen werden. Normalerweise sind die noch ein Jahr lang tätig. Das kann man auch als eine weitere Warnung verstehen. Also es wird hier sehr stark mit Gewaltandrohung und eben auch Ausübung gehandelt.
Vielleicht können wir ein bisschen einen tieferen Blick, einen analytischen Blick darauf werfen, was der georgische Traum überhaupt will. Den Wahlen im Oktober sind ja auch vorausgegangen, zwei auch international und vor allem auch hier in Europa, in der EU, beachtete Gesetzesprojekte, das sogenannte Agentengesetz und das LGBTIQ-Gesetz, die so ein bisschen auch mit russischen Gesetzen verglichen wurden. Was denken Sie, der georgische Traum, für was steht der? Steht der sozusagen für eine, ja, Sie haben es jetzt schon gesagt, zur autoritäre Staatsformierung oder geht es hier auch um eine Hinwendung nach Russland?
Das ist, was die Opposition sagt. Ich würde sagen, dass es sich hier um den Milliardär Bidzina Iwanischwili gebildetes Patronagenetzwerk handelt, das eben gemerkt hat, dass man hier in einer Zwischensituation zwischen Russland und dem Westen eigentlich viel bessere Geschäfte machen kann, als wenn man sich dem Regelwerk der Europäischen Union, dem man sich als Kandidat, wenn man Mitglied der Europäischen Union werden will, eben nicht so leicht manipulieren kann, hat man dann schon seit längerer Zeit, nicht erst kurz vor den Wahlen und mit diesen beiden Gesetzen, eine immer stärker anti-westliche Rhetorik einberufen. Das hat sich auch gezeigt an der unzureichenden Schutz für LGBT-Veranstaltungen, also und da wurde das schon deutlicher, dass man quasi das illiberale Skript übernommen hat, ob das nun von Russland oder von Orban, der als erster aus der EU gekommen ist und der dem georgischen Traum gratuliert hat zu dem Wahlerfolg, was eigentlich zeigt eben, wie schwierig die Situation ist, dass wir uns hier in einem neuen geopolitischen Zusammenhang finden, wo eben wirklich die, ich nenne das mal die illiberale Internationale eben hier versucht, ein neues Schlachtfeld zu gewinnen, was eben Georgien heißt. Denn ich glaube nicht, dass das irgendwie Überzeugung ist oder so etwas, denn so schnell, wie sich der georgische Traum von deinem Beobachterstatus bei den Sozialisten und Sozialdemokraten Europas gelöst hat, ohne Parteibefragung und so weiter. Man sieht, das ist hier Klientelpolitik, die an reinen Macht- und Selbstbereicherungsinteressen orientiert ist.
Ja, vielleicht schieben wir kurz ein, so vom Allgemeinen ins Konkrete. Sie sind ja an der Uni in Tiflis aktiv und werben auch gerade sozusagen in Richtung Europa darum, die Situation wahrzunehmen. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was die aktuellen oder die Entwicklungen in Georgien auch für Ihre Arbeit oder die Arbeit von freier Wissenschaft für Auswirkungen.
Ja, die akademische Freiheit steht dann natürlich auch in Frage, wenn sich der georgische Traum an der Macht halten kann. Das ist, also wir haben schon sozusagen von einer Agentur für für also Qualitätskontrolle der im Bildungssektor, die alle 6 Jahre die Universitäten autorisieren muss für weitere 6 Jahre. Da hatten wir einen Ausschuss, der war da mit Vertretern auch internationalen Experten, der unserer Universität die besten Noten gegeben hat. Dann aber hat die Kommission der Agentur für Bildungsqualität eben uns nur eine vorläufige Autorisierung für ein Jahr unter Monitoring ausgestellt. Und das ist quasi eine politische Ansage. Wir haben euch auf dem Kieker. Und man kann das dann eben vergleichen. Also ich bin sehr zeugt, dass man eben da nicht sehr kreativ ist, sondern wirklich, dass eben die Erfahrungen aus anderen Ländern wie Ungarn, wie dort mit der Central European University umgegangen ist, das auch im kommenden Jahr, wenn sie sich an der Macht halten, eben hier auch durchexerzieren wird.
Ich hatte in einem Paper von Ihnen gelesen, hätte man sicherlich auch woanders lesen können, aber ich habe es da das erste Mal gelesen, dass also der georgische Traum zwar einerseits gesagt hat, wir setzen das jetzt aus bis 2028, die EU-Beitrittsverhandlungen, wollen dann aber ab 2030 doch wieder oder so? Also was ist da jetzt
eigentlich? Bis 2030 sollte dann das abgeschlossen werden. Das ist natürlich, weiß, also die Leute wissen nicht viel über die EU, aber dass das nicht in 2 Jahren zu schaffen ist, sozusagen die gesamten Kapitel der EU-Regularien, die ja alle in nationales Gesetz über Gesetzgebung übertragen werden müssen, dass das nicht zu schaffen ist, das ist dem Letzten klar gewesen, dass diese Verschiebung letztendlich eine Aufhebung ist. Und das hat, also diese Arroganz der Macht hat quasi die Leute dann auf die Straße geführt. Das ist nicht die Stärke der Opposition, die ist wenig in der Bevölkerung verankert, sondern wirklich die Angst dafür, dass man dann eben, wenn man aus dieser proeuropäischen Richtung ausschert, dass man dann eben in den Einflussbereich Russlands direkt oder indirekt kommt und eben der Willkür der Regierungspartei, die eben wirklich Legislative, Exekutive und Judikative eben kontrolliert. Keiner der Richter der gefangen genommenen Protestanten hat sich auch nur angehört, was die zu sagen hatten, wie sie misshandelt worden sind. Kein einziger Fall von Übergriffen, von Gewalt, also Leute mit teilweise mit Brüchen, mit blauen Augen und so weiter, das wurde nicht untersucht. Das ist eben sozusagen die Demonstration der Macht, wir kriegen euch klein. Es geht also, und eben Kubahidze und seine Stellvertreter haben eben verkündigt, sie wollen dem liberalen Faschismus den Garaus machen. Also das ist so eine zynische Sprache, die da benutzt wird, um eben wirklich jegliche Form von Andersdenken und Anderssein auszumerzen. Das ist eben das Erschreckende daran, nicht? Und das zeigt eben, dass es hier wirklich um alles oder nichts geht.
Vielleicht können wir so langsam zum Ende hin nochmal einen Blick auf die Opposition werfen, die also in Deutschland, in den Medien nimmt man das oft sozusagen als so homogenen Block wahr, aber es sind ja ganz verschiedene Parteien, die da stehen. Sie haben auch gerade sozusagen das so formuliert, es ist nicht die Stärke der Opposition. Können Sie da kurz mal draufblicken? Wer ist diese Opposition außer der Präsidentin?
Also erstmal muss man sagen, diese Parteien sind eben nicht in der Bevölkerung verankert. In Umfragen haben 64% der Bevölkerung gesagt, dass sie sich nicht von den politischen Parteien vertreten fühlen, weder vom georgischen Traum noch von den oppositionellen Parteien, weil die meistens eben Personenbündnisse sind, wo dann ganz verschiedene Leute mit auch teilweise politischer Ausrichtung zusammen sind. Also von daher kann man sie ideologisch oder parteipolitisch sehr schwer in unserem Rechts-Links-Kontinuum festmachen. Das ist eben das grundsätzliche Problem und die Opposition ist erst wieder in Erscheinung getreten, als dann dieser große Protest, der wirklich ein sozialer, aber eben leider auch kein politischer Protest ist, dann ihre Stellungnahmen in den oppositionellen Sendern verlautbart haben. Also Von daher gibt es vier größere Oppositionsblöcke. Das eine ist die frühere Regierungspartei von Saakaschwili, die Vereinte Nationale Bewegung, die in den Wahlen unter den Oppositionsblöcken die zweitstärkste war. Dann gibt es eine Gruppe von mehreren eher neoliberal gesinnten Leuten, also die stellen sich so dar, die meisten Stimmen, aber auch nur 12-14% gehabt haben. Dann die dritte ist ein Bündnis von einem ehemaligen Bankdirektor, der sozusagen vom georgischen Traum dazu veranlasst wurde, wurde dann ein Verfahren angehängt und dann musste er sein Investitionsprojekt mit einem Tiefseehafen in Anaklia aufgeben, das dann den Chinesen jetzt zugeschlagen worden ist, dem neuen sogenannten strategischen Partner. Und als viertes ist die Gruppe, das Bündnis um Gheorghe Gacharia. Das war der ehemalige Premierminister, der nicht dazu bereit war, massive Gewalt gegen den Parteiführer der Vereinten Nationalen Bewegung einzusetzen und dann zurückgetreten ist, der dann in der Opposition jetzt sein eigenes Bündnis. Das sind die vier Oppositionsparteien, die zwischen 8-14% geholt haben. Also keine von ihnen hat vergleichbaren Anhang, wie das der georgische Traum gehabt hat. Oder ja. Aber eben, sie hätten eine Mehrheit bilden können. So ähnlich wie in Polen durch so eine Koalition hätten sie eben die Macht des georgischen Traums brechen können, wenn es mit rechten Dingen bei diesen Wahlen zugegangen wäre.
Und da vielleicht nachgefragt, wie ist das in Georgien mit außerparlamentarischen Gruppen? Also gibt es da eine Organisierung? Ist das ein Ding? Ich weiß nur von Russland, das war ja immer quasi fast eine unbekannte Sache, die nicht stattgefunden hat gesellschaftlich. Ja, wie ist das in Georgien?
Das ist jetzt eben so ähnlich wie auch in der Ukraine, wahrscheinlich in diesem Kampf gegen so eine oligarchische Regierungsklicke und so, bildet sich dann so etwas wie, also wie eine politische Bürgernation aus. Das ist es jetzt, was wir hier verfolgen können, in ihren Ansätzen auch, was Selbstorganisation anbetrifft und so weiter. Da fehlten natürlich nach 70 Jahren Sowjetzeit, nach den sogenannten dunklen 90er Jahren, wo es darum ging, wie überlebt man, wie ernährt man seine Familie und so weiter. Eben jetzt ist sozusagen, wenn die sich durchsetzen, die Proteste, und es zu den geforderten Neuwahlen kommen sollten, besteht die Möglichkeit, dass sich wirklich dann auch grundsätzlich auch an den Spielregeln in hier etwas ändert. Die Ausblick ist offen. Da die Macht sehr stark Personen und nicht Institutionen gebunden ist, kann sie in sich zusammenstürzen innerhalb von wenigen Tagen. Es wird immer genau verfolgt, wie viele Leute gerade aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden sind aus Protest, wie weit der Wirtschaftsbereich sozusagen seine Solidarität erklärt und so weiter. Das sind alles Zeichen eben, dass der georgische Traum eben nicht mehr diese Zustimmung hat, die er vielleicht vor den Wahlen noch hatte. Denn jetzt wissen auch die Letzten, auch die, die den georgischen Traum gewählt haben, weil sie von der Opposition nicht überzeugt waren, dass es eben hier in Richtung Autoritarismus verdeckt oder weniger verdeckt eben auch in den russischen Einflussbereich geht. Und Putin wird sich natürlich freuen dann. Ne? Mhm.
Ja.
Weil er nicht nur eben Georgien kriegt, sondern auch die Demokratiebewegung in Armenien. Armenien ist ja sozusagen von Aserbaidschan, Türkei umgeben und der einzige Ausweg dieses Land, also dieses Landlocked Staates eben, ist über Georgien. Und wenn Georgien eben umkippt, dann hat quasi Russland wieder einen größeren Einfluss im Südkaukasus gewonnen. Und das geht eben hier um Geopolitik, eben die Europäische Union, wie sie ihre Energieversorgung sichern kann über Aserbaidschan. Da kam Ursula von der Leyen und hat dann mit dem Herrscher Aserbaidschans, Ilham Aliyev, dann eben die Hand geschüttelt und so weiter. Und das zeigt eben, dass das alles auch ein Teil dieser geopolitischen Auseinandersetzung ist und dass es eben sozusagen auch einerseits eben innenpolitisch, aber eben auch sehr stark in diesem internationalen Neuausrichtung in eine multipolare geopolitische Umwelt.
Ja, vielen Dank. Sie haben quasi die Frage, die wir noch stellen wollten, nach der Perspektive schon mit beantwortet. Sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und alles Gute von uns für die nähere Zukunft und die langfristige Zukunft auch.
Ja, nicht? Ich meine, es gibt ja auch offenen Brief an den Bundestag und so weiter vom Zentrum Liberale Moderne und auch viel Zuspruch und Unterstützung auch vom Europaparlament. Die Präsidentin konnte dort auftreten. Es ist eben ein offenes Spiel und Ihr Interesse ist sehr wichtig, auch in Leipzig. Und ich hoffe, dass es sich im nächsten Jahr zum Guten wendet, aber eben garantiert ist es nicht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja. Danke.
Alles Gute nach Leipzig.
Und alles Gute nach Tbilisi.
Ja.
Tschüss.
Das war eine kurze Werbung, du.
Ja, das war jetzt auch nur ein Nachtrag, weil das war das Lied, was vor zwei Wochen wegen eines Touch-Fehlers, Bedienfehlers, sehr kurz war.
Hast du wieder falsch gedatscht gehabt?
Ja, ja.
Stimmt, aber das ist nochmal eine gute Anknüpfung. Wir haben ja letzten Freitag mit Fabian gesprochen, der mit uns über...
Letzten Freitag?
Vorletzten Freitag.
Ach so, in der letzten Sendung mit zu.
Ja, genau, der die Situation in Syrien bespiegelt hat und ich glaube, ein oder zwei Tage später ist dann Assad gestürzt worden.
Ja, dann ist halt abgehauen.
Ja, ja, genau.
Alle und nach Russland.
Na, und die HTS hat die Hauptstadt Damaskus eingenommen. Mhm. Na, das war so ein symbolisches Ding und gerade wird sortiert und es scheint nicht so schlimm zu sein erstmal mit der HTS und der Regierungsübernahme, aber vieles ist noch offen. Viel schlimmer sind die innenpolitischen Debatten, die fingen, glaube ich, wirklich an dem Sonntag an, wo Assad dann weg war.
Die können doch, ja jetzt alle wieder hin.
Die können alle wieder zurück oder müssen ihr Land mit aufbauen. Ne? Und das BAMF hat auch erstmal die Asylantragsprüfung gestoppt, aber das ist in der ganzen EU so, weil die erstmal abwarten, wie die Sicherheitslage sich entwickelt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so beunruhigend, aber der Diskurs ist schon wieder im Arsch.
Hatte ich das vor 10 Wochen schon gesagt? Weil das war ja auch genau an dem Wochenende, dass das BAMF auch die Regeln für Sprachkurse in Deutschland geändert hat. Das hatte zwar nichts mit Syrien zu tun, passte aber sehr gut.
Und was hat das geändert?
Man darf jetzt quasi nicht nochmal probieren, wenn man den B1 oder wie der Test die Prüfung verreist.
Wirklich?
Sondern kommt direkt quasi ins Jobcenter und kann dann Arbeiten ausführen, für die halt keine Sprachkenntnisse im engeren Sinne nötig sind. Vorher konntest du halt einmal wiederholen und auffrischen sozusagen und das dann nochmal probieren.
Was ja eigentlich logisch ist. Und
nö, nicht in Deutschland.
Stell dir mal vor, du fließt
weil wir
in
brauchen
so ein...
Fachkräfte und...
Und nicht billige Arbeitskräfte, die dann aber ja produziert werden.
Nee, ich meinte das jetzt ja auch eher absurd.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Okay.
Ich weiß. Ja, viele gut gemeinte, aber schlecht gemachte Argumentationen gegen diese, die können ja alle zurückgehen, ist auch, wir brauchen die syrischen Ärzte. Ja, schön. Also das stimmt sicher, aber das ist auch sehr...
5.000 soll es geben, die
Approbiert sind inzwischen. Das ist auch eine ganz schöne Hausnummer, ne? Als Geflüchteter
vor approbiert
zu werden.
Vor allem an
Krankenhäusern.
Ja.
Kaputt ist es, die Diskussion in Deutschland.
Schon seit einer Weile.
Genau, wo man vielleicht dann erwähnen kann, dass, aber das wissen auch alle, dass die Vertrauensfrage gestellt wurde am Montag. Ich war dann über die Formulierung etwas verwirrt und dachte, es hat nicht geklappt. Er hat die Vertrauensfrage verloren. Da denkt man erst, hat nicht geklappt, aber hat geklappt, ne?
Ja, ne, wenn es gibt halt.
Er fragt ja, vertraut ihr mir?
Und alle und sagen,
will aber verlieren.
Ja, stimmt. Genau. Und jetzt geht's los.
Ja.
Irgendwann.
Dingsbums, 23. Februar oder so, ist dann Bundestagswahl und ja, man kann es überall
sehen an den Laternen sehr bald. Oder meinst du was? Was
ich meinte jetzt wie so Leute wie Merz und Lindner, was die jetzt so, also da ist
ja. Wie war das von Marco Buschmann, der bis vor kurzem Justizminister war? Was war sein Slogan?
Weiß nicht, ich hatte nur das jetzt gesehen, dass er das Umweltbundesamt, Bundesumweltamt A genannt hat und B gesagt hat, das ist eine staatlich finanzierte Aktivistenbude.
Bude. Ja, das meine ich, genau. Das hat er gemacht, ja.
Und gefordert hat damals die Einführung in den 70ern des Umweltbundesamts ein gewisser Herr Genscher.
Oh.
Von der sogenannten
ein
FDP.
Umweltaktivist.
Ein Umweltaktivist. Sehr gesetzter.
Älterer Herr?
Älterer Herr, damals, mit der FDP-Parteibuch, ja. Der hat die Einführung des Bundesumweltamtes gefordert, weil er das Thema Umwelt wichtig fand. Oder?
Das habe ich jetzt so weit nie nachgelesen. Ja, aber, das war irgendwie, die hatten das, es gab doch mal so eine kurze gelb-rote Koalition oder so.
Gelb-rot? Schwarz-gelb?
Nee. Die gab es ja immer, das ist ja langweilig.
Ach so.
Naja, was auch immer. Also Genscher hat was mit dem Umweltbundesamt, was Buschmann jetzt Bundesumweltamt nennt, zu tun.
Wurde ja auch Bundesumweltamt statt Umweltbundesamt sagen.
Nein.
Aber es heißt Umweltbundesamt.
Ja.
Ach klar, ist ja ein Amt, kein Ministerium.
Umweltwendesamt. Ja, also.
Wundesbambalamp.
So.
Das war jetzt kein geeignetes Wortspiel.
Ja, und ansonsten ist es ein Wahlkampf, der auf jeden Fall sehr mit Versprechen und klaren zeitlichen Grenzen Dings. Jedenfalls kann ich mich an solche Sätze wie von Linnemann, das ist, glaube ich, der Gott, was ist der Generalsekretär der CDU?
Ja.
Der halt solche Sätze raushaut wie: In 12 Monaten in einem Jahr wird es kein Bürgergeld mehr geben. Und das ist, finde ich, eine für Deutschland seltsam klare Ansage. Also irgendwie, aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach mittlerweile zu dunkel, zu unscharf, I don't know.
Aber was wollen sie denn machen, ne? Also hier die Ampelregierung wollte ja auch das Bürgergeld wieder so verschärfen mit Sanktionen und jeden Monat einmal zum Amt vortanzen und so weiter. Das hat, glaube ich, nicht mehr geklappt, dieses Gesetz, dieses Verschärfungsgesetz. Und was will die CDU denn noch machen? Die wollen das Geld wieder abziehen?
Naja, ich glaube,
das Übliche.
Die Inflationsaufschläge.
Wie heißt der Villenbesitzer mit vergünstigten Krediten, der so viele Masken gekauft hat?
Jens Spahn.
Hat doch so einen geilen Satz irgendwo gesagt. Ich weiß nicht, ob in einer Talkshow oder in der Zeitung, dass man halt zur Not einfach das Grundgesetz dann halt ändern muss, wenn man halt das nicht weit genug kürzen kann. Was lustig ist, weil es gibt ja so, hatten wir das nicht sogar mit Harald Thomé, aber nee, es war ja nicht Harald Thomé. Wir sprachen mit jemand anderen.
Genau.
Aber in dem Zusammenhang gesagt, dass es ja so Ewigkeitsklauseln gibt und so und manche Dinge sind einfach überhaupt nicht verhandelbar.
Menschenwürde. Aber, es geht um die Menschenwürde, ne? Also,
Jens Spahn hat einen Plan.
Der hat einen Plan, ne? Es wird einfach gar kein Geld mehr geben für Hartz-IV-Empfänger, Bürgergeldempfänger.
Und die CDU will, dass Jens Spahn endlich mal was Richtiges arbeitet, ne? Nee, Quatsch. Nee, natürlich wollen die wie immer. Also sie leben weiterhin von der Behauptung, die wir übrigens auch in diesem Interview besprochen hatten, dass es einen Haufen Leute gäbe, die quasi nicht arbeiten wollen.
Richtig, so. Ja.
Naja, genau.
Und es wird alles gut, wenn man die, ja.
Genau, ne?
Dann gibt es automatisch eine Verpuffung und,
ja.
Und das Bürgergeld heißt nicht mehr Bürgergeld.
Das wird alles wunderbar.
Es wird alles wunderbar. Ich glaube, die Perspektive ist nicht so gut. Ne? Es wird wahrscheinlich so ein kurzer Lagerwahlkampf so zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb oder so. Ne? Und die
als damals das letzte Mal Friedrich Merz gegen irgendjemand angetreten ist, also bevor er jetzt wiederkam nach Merkel, sinngemäß, dachte ich mir, oder hatte ich immer so im Kopf, meine Güte, da ja Vorsitzender der CDU in Deutschland immer heißt Kanzlerkandidat automatisch irgendwie. Also Gott, ist dieser, zum Glück ist dieser Kelch nochmal vorbeigegangen, die Vorstellung Friedrich Merz als Bundeskanzler zu haben. Und dass das jetzt nach Merkel nochmal wiederkommt, das habe ich mir auch wirklich nie.
Nee.
Also vor allem, dass er das auch so, mit welcher Würde, ja zum dritten Mal, naja.
Ja, es wird sich auch nicht mehr ändern.
Muss man wollen.
Ja.
Und ansonsten hast du Bilder von Söder, der einen Kniefall in Warschau kopiert, wenn er nicht gerade vor und hinter dem Instagram-Bild gerade eine Wurst auf dem Weihnachtsmarkt in Prag ja. Fotografiert. Er hätte Wurstfotograf werden können.
Das ist auch ein schöner Beruf,
ja. Ist ja ein Beruf, ne? So Lebensmittelfotografie ist schwierig.
Lebensmittelfotografie, ja, aber Wurstfotografie?
Ist ein Lebensmittel.
Okay, ist ein und Lebensmittel.
Und wenn man sich spezialisiert, gibt ja auch Porträtfotografie.
Ja, aber manchmal fotografiert man dann auch Bananen und Gewürze, oder? Und angerichtetes Essen.
Als Vorspeise aber Wurst.
Wurst, genau. Ja, stimmt. Die Spitzenkandidaten von SPD sind Olaf Scholz und für den Grünen Robert Habeck. Ist ganz schön männlich, ne? Was offensichtlich dann, ich mag den Namen nicht sagen, aber Sarah Wagenknecht bewogen hat, sich jetzt auch als Kanzlerkandidatin zu küren, obwohl sie vorher kritisiert hatte, dass hier zu viele Kanzlerkandidatinnen im Spiel sind.
Im Land.
Und gerade die Grünen sich das doch bitte mal sparen können. Macht es jetzt auch. Macht es auch.
Och, dann mach ich es auch.
Ja, mach ich es auch.
Mhm. Aber ich glaube, da ist
wir
ja...
Wir drei auch?
Ja, wir drei, ne? Spitzentrio.
Ja. Bei Wagenknecht geht es ja auch eher darum, um den Punkt, die Grünen zu kritisieren, oder? Als dass ja, es da wirklich...
Ja, also, die Ursache von allem. Ja, ja von
die
allem
Grünen!
Ja.
Ja.
Wie ist jetzt die allgemeine Perspektive, wie das dann in Sachsen
die allgemeine Perspektive?
Wird das jetzt, also wir wollten ja nochmal anknüpfen, wird das jetzt irgendwie interessant oder?
Ich denke schon.
Übelst scheiße?
Es gab ja Hintergrundgespräche, über die nicht gesprochen werden darf und ich habe das gar nicht überprüft, aber angeblich hätte Michael Kretschmer vorgehabt, wir können das mal überprüfen, öffentlich zu sagen, dass eine Gleichsetzung zwischen Linken und AfD unzeitgemäß ist und dieses Hufeisen quasi in die Tonne gehört.
Ach, gucke.
Aber ich weiß nicht, ob er das dann wirklich...
erst in die Tonne geworfen hast?
Genau, ist die Frage, ob das passiert. Na und jetzt geht es wirklich darum, also ich glaube, der erste große Akt, auf den viele warten, ist der Haushalt. Der wird im März dem Landtag vorgelegt und dann muss dort wirklich geguckt werden, was für Wünsche oder was für Wünsche klingt so banal, aber wo klemmt's und wo gibt's sozusagen von den Fraktionen, die Mehrheit sichern können am Ende in der Abstimmung noch Bedarfe? Und dann wird verhandelt. Das wird neu.
Es wird neu und anders.
Und ich glaube, dass die CDU wird sich schwer damit tun intern. Ne? Michael Kretschmer, das klingt jetzt absurd, dem kann man das vielleicht irgendwie abnehmen. Aber dieser CDU-Fraktion in Gänze, da gibt es ja die verschiedensten Charaktere. Und ob die alle Kretschmer gewählt haben, weiß ich nicht.
Ich meine, in Sachsen läuft's, ne? Die nationalsozialistische Gefahr ist endgültig besiegt. Die sächsischen Separatisten wurden gefunden, quasi.
Naja, die einen, ne? Da weiß ich, wie viele es davon noch gibt.
Ja, das war jetzt sarkastisch von mir.
Ja, okay. Ach so. Apropos, ja, was? Was passiert? Der Anführer.
Es gab heute neue Informationen. Der Anführer der sächsischen Separatisten wird ausgeliefert.
Das ist ein ehemaliger FPÖ-Politiker. Das ist schon der, ne?
Ja, das ist der Sohn.
Ach, der Sohn vom ehemaligen FPÖ-Politiker.
Ja.
Aus und Polen?
In dem Zuge durfte der MDR Einsicht nehmen in Ermittlungsakten und es stellte sich heraus, dass es sich bei diversen Mitgliedern um bekannte Nationalsozialisten handelt. Das mag jetzt überraschen. Bei bekannten Nationalsozialisten, die sich vorstellten, ihre Separatistenbewegung mit Waffenhandel zu finanzieren und dafür ein Waffenlager anlegen wollten in Polen.
In Polen?
Da wurde er festgenommen.
Genau, und die wollten mit Waffenhandel Geld verdienen. Das ist jetzt das Neue, weil bekannt war, dass sie ja mit Waffengewalt quasi den Umsturz herbeiführen und Trainings machen und
so. Die neueren Informationen waren, dass sozusagen sich rausstellte, dass also das schon alles passierte mit den Versuchen, Waffen zu bekommen und so und dass man ein Waffenlager anlegen wollte und
ja,
unter anderem auf diese Art und Weise auch Geld verdienen wollte. Ja.
Crazy Popesi, ja.
Ja, ja, ja.
Und darunter kann man nicht oft genug sagen, AfD-Politiker und zwei, glaube ich, es inzwischen erwiesen sind.
Sagt man da Politiker bei so Funktionären oder hier Mitarbeiterinnen?
Na, einer war auf jeden Fall Stadtrat in Grimma. Der andere war so Kassenwart bei der Jungen Alternative.
Also eher so Funktionär.
Ja, und zwei waren aber, zwei waren Mitarbeiter bei Alexander Wiesner, einem AfD-Landtagsabgeordneten. Ja. Ne? Also es ist schon
auch JA, oder?
Und JA. Ich glaube, das sind sogar Schnittmengen. Also der Stadtrat war, glaube ich, Mitarbeiter.
Zum Glück hat man sich ja rechtzeitig von der Jungen Alternative getrennt.
Ja, alles nicht so schlimm, das ist ganz andere, ne?
Aber ich glaube, die allgemeine das allgemeine Pressewording ist, du bist Politiker in, sobald du mehr als Basis bist.
Ja. Schon Kassenwort im Kreisverband.
Naja.
Heißt das?
Bei den Mengen?
Ja. Es klingt Geld. Komisch, ne? Weil das jetzt, aber ich, ja, ich hätte es jetzt auch nicht so differenziert. Aber wir können das gerne mal.
Kassenwort bei den sächsischen Separatisten?
Ist man da Politiker?
Tja. Oder Separatist.
Oder Separatist oder ja, Rechtsterrorist.
Ja, ich muss, also bei allem Sarkasmus immer wieder betonen, dass ich es wirklich unfassbar finde, wie wenig skandalös das alles zu sein scheint mit den sächsischen Separatisten. Ach komm, die drei Hanseln.
Naja.
Das ist auch tatsächlich immer wieder das gleiche Wording der AfD darauf, ne? Dass sich hier auch bei der diesen Reichsbürgern rund um diesen älteren, wohlhabenden, ich nenne jetzt mal Grafen, die da festgenommen wurden vor 6 Monaten, 9 Monaten, keine Ahnung.
Mit den bundesweiten Razzien.
Ja. Dass sie sich da ja immer wieder lustig machen. Die paar Rentner, diese Älteren so. Und ich, ja, aber ich sag mal, wer mal auf einer Pegida-Demo war und versucht hat, Protest zu äußern oder so ähnlich. Ich sag mal, so Rentner können, also da ist schneller lose als woanders.
Mhm.
Was?
Glaube ich auch, ja. Und dieser FPÖ-Politiker, der ja auch schon in die Jahre gekommen ist, der ist ja trotzdem sozusagen da in diesem Dunstkreis, glaube ich, der sächsischen Separatisten. Ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ja. Hallo.
Es dunstet. Ja, hab auch gedacht neulich, dass ich träume, aber es war wohl wahr, dass auf einmal, wie ist der, Sebastian Kurz wieder in einer deutschen Talkshow war und irgendwas sagen konnte zu, was halt gerade so aktuelle Themen sind, wo ich mich immer so frage, was ist mit den Leuten? Also, der ist gerade erst wirklich quasi
rausgeplumpst.
Ja, und wie? Ne? Also, und jetzt darf, soll der, ist das, nee.
Ja, es ist wirklich, es ist.
Nee. Ja, naja, sonst ist
Weihnachten.
Sonst, ja, sicher.
Na, muss man ja sagen, ne? Man kann auch.
Die Glühweingestalt erscheint demnächst.
Die Glühweingestalt, hoffentlich ist sie sehr betrunken und hat eine große, große rote Nase.
Ich habe folgendes Glühweingestaltengedicht gereimt.
Bitte.
Demnächst erscheint die Glühweingestalt und bringt Dinge auch in deinen Haushalt. Und damit ist doch sicherlich der Sache Genüge getan.
Fühle ich jetzt gar nicht so.
Ja, ich wollte mir eigentlich Audio 88 Cottbus wünschen. Hatte ich das schon erwähnt?
Von wem? Von Weihnachtsmann?
Von dir.
Ach so. Na? Gut, wollt ihr noch was sagen?
Wir hören uns
wieder.
Dieses Jahr nicht mehr.
Ja.
Ne? Liebe Hörerinnen, wir hören uns dieses Jahr nicht mehr, weil der Jahreswechsel bevorsteht.
Seid vorsichtig.
Habt entspannte
besinnlich,
Tage.
Besonnen.
Habt entspannte Tage. Es grüßt das linksdrehende Radio. Letztmalig 2024. Es war die 512. Ausgabe. Und die nächsten 500 Sendungen hört ihr dann nächstes Jahr.
Das ist richtig.
So.
Wir bleiben dran.
Tschüss.
Tschüss.
Radio ist was Feines.
Ich erinnere mich noch immer, zum Beispiel 9. Klasse. Auf Enricos neuer Jacke steht grell leuchtend Herrenrasse. KKK und White Power, Lehrerin fand's witzig. Und die dumme Sau unterrichtete Geschichte. Erinnere mich ganz deutlich, zum Beispiel 98. Faschos stürmen die Party, meine Nase bleibt das Zeugnis. Freundin ruft die Polizei, aber die hat keine Zeit. Vermutlich waren wieder paar Kollegen mit dabei. 99.